ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallihallo, ihr Lieben. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir,
der wunderbaren, herzhaften Julia Rohrmoser.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und Achim, es ist soweit. Heute gerätst du wieder in Schwitzen. Eine neue Runde Q&As steht an.
Gerätst du in Schwitzen? Warum?
Ja, es sind immer viele Fragen auf einmal, ne? Wir haben wieder eine Menge spannende Fragen aus der Community gesammelt, die du jetzt wieder beantworten darfst. Ich freue mich immer sehr auf diese Folgen, muss ich sagen, weil wir über so viele unterschiedliche Themen sprechen und ich natürlich noch mehr lerne in diesen Folgen. Die erste Frage kommt tatsächlich von Günther. Er sagt, ich esse gerne Döner und bin der Meinung, dass dieses Fastfood eigentlich gar nicht so ungesund sein kann. Ne, mageres Fleisch, Gemüse und Fladenbrot, okay, Kalorienbombe, schreibt er, aber der Rest, was sagst du dazu?
Lieber Günther, du kannst ruhig Döner essen, du solltest halt nach dem Dönerverzehr eine kurze Mahlzeit, eine Pause machen und vielleicht mal 4 bis 5 Monate kein Döner essen. Nein, also ganz im Ernst, ein Döner gibt's ja in Döner normal bis hin zu Döner Plus, also riesige Unterschiede und es kommt natürlich drauf an, was das für ein Döner ist, also was für ein Fleisch ist es da, ist es Hühnchen, ist es vielleicht irgendein Pressfleisch beispielsweise, da gibt's schon riesige Unterschiede, was den Fettgehalt angeht. Oder wie viel Teigtasche ist da drumrum und wie hoch ist der Anteil an, es gibt ja auch einen Veggie-Döner beispielsweise.
Ja,
wie hoch ist der Anteil an frischem Gemüse? Ich weiß nicht, wie dein Döner aussieht, dann könnte ich dir das vielleicht genauer.
Döner Knobi-Soße.
Genauer, aber du musst auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben, wenn es ab und an ist, selbst wenn es jetzt ein nicht so guter Döner ist. Aber ich würde einfach darauf achten, es gibt ja immer mehr Dönerläden, wo man wirklich einen frischen Döner kriegt mit tollem Gemüse und frischem Salat. Von mir aus ist Daumen nach oben.
Ja. Sehr gut. Und Peter fragt jetzt, was hältst du eigentlich von Hafertagen? 3x75 Gramm Haferflocken, 5 Gramm Flohsamenschalen und Heidelbeeren und das dann so 2 bis 3 Tage alle 4 bis 6 Wochen.
Also klar, ich bin ein genereller Fan von Hafer beziehungsweise von Haferflocken. Kennt ihr die Geschichte, die ich da immer erzähle, den hat der Hafer gestochen und so weiter, weil es positive, also super Proteingehalt, positive Effekte auf den Dopamin, also auf die, ja, auf unser Aktivierungshormon. Die Flohsamen, die du da drin hast, die sättigen prima, die sollten aber geschrotet sein, ne? Mhm. Also, dass man die schon zerdrückt, Flohsamen, Schalen, schreibst du ja, aber dass man die nicht im ganzen Korn isst, dann hat man wenig von den gesunden Inhaltsstoffen. Und deshalb würde ich sagen, ist dagegen und Heidelbeeren ja sowieso viele Antioxidantien, also ist toll. Aber ob ich das jetzt 2 bis 3 Tage machen würde, das erscheint mir etwas zu lang. Grob über den Daumen kommst du da nicht über 1000 Kilokalorien am Tag. Das ist schon sehr, sehr wenig und über diese Zeit gerechnet, also nach 3 Tagen kann es schon sein, dass du da in einer hohen Protein-, also Muskelverstoffwechslung bist. Und das ist dann wiederum nicht so gut, weil man einfach irre lange braucht, um die Muskulatur wieder aufzubauen und die Muskeln wieder zu kriegen. Deshalb würde ich dir eher empfehlen, vielleicht machst du mal so einen Schalt- und Fastentag mit dem Haferanteil, den du da hast und mit dem, wie du dir das zubereitest und nicht auf 3 Tage sozusagen so ausdehnen. Das reicht vollkommen aus und das ist mit Sicherheit sehr positiv, was du dann machst.
Petra fragt, was ist eigentlich besser, viel oder wenig zum Essen trinken? Weil ich gelernt habe, dass man nicht trinken soll, um die Magensäfte nicht zu verdünnen.
Ja, auch das ist individuell. Also ich merke das zunehmend, dass ich Probleme habe, wenn ich jetzt viel trinke zum Essen, dass ich dann einfach Schwierigkeiten habe. Also da bekomme ich Bauchschmerzen und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Magensäure verdünnt wird, wenn du da viel trinkst und natürlich lange brauchst, bis du die Nahrung verwertet hast beziehungsweise verdaut hast. Also das ist Typsache und ich habe zum Beispiel mit Säften irre Probleme gerade. Also wenn ich viel frisch gepresste Säfte oder so trinke im Urlaub und das zum Essen, da habe ich echt so meine Schwierigkeiten. Also das kann tatsächlich so sein. Ich würde jetzt nicht sagen, gar nichts dazu zu trinken, muss nicht sein, aber dass man das individuell einfach mal ausprobiert, was tut mir da gut. Aber es kann wirklich sein, dass die Magensäfte da zu stark verdünnt werden und ich dann unnötig lange zu tun habe, um die Nahrung dann zu verdauen.
Sehr spannend. Gabi liebt Guinness über alles und fragt uns, stimmt es, dass Guinness-Bier sehr eisenhaltig ist? In Irland bekommen die Frauen nämlich anscheinend direkt nach der Geburt immer so einen Pumpen, um den Eisenhaushalt erstmal auszugleichen.
Wow, okay, das ist mal eine starke Frage. Muss ich tatsächlich mal nachschauen. Also Alkohol betäubt ja, ich weiß nicht, ob sich dann die Kinder irgendwie schön trinken müssen danach oder was das irgendwie für ein Singert oder. Also ich will ja was von dem Kind haben.
Eigentlich,
ja, also ich wäre da rotzeblau, wenn ich dann irgendwie, also ich kriege eh keine Kinder, aber wenn ich als Vater selbst, der mir ein Guinness da reinstellt, dann würde ich da von dem wunderschönen Moment überhaupt nichts mehr. Ich wäre blau, rotzevoll. Es ist aber tatsächlich so, dass Guinness auch gar nicht so viel Eisen enthält. Also 3 Milligramm Eisen ist ein sehr geringer, verschwindend geringer Anteil. Mhm. So, das ist also, und außerdem ist Alkohol eh schwierig, gerade in so einem, ja, nach der, also das Zimmer dann richtig rein. Ich meine, wenn du sowas hinter dir hast. Deshalb würde ich eher sagen, also es bringt nichts, auf keinen Fall bringt es was für den, um den Eisenhaushalt dann auszugleichen. Aber ich weiß, dass es tatsächlich so war. Also das ist wie so ein Irrglaube, wie man das früher mit Spinat und dass es so der absolute Eisenbringer ist und dass es einfach ein Kommafehler war. Hat sich das vielleicht irgendwie eingebürgert? Das Schmerzbewusstsein sinkt dann etwas, natürlich, wenn man Alkohol getrunken hat und alles wird ein bisschen leichter. Wahrscheinlich wird das der Grund.
Kathi schreibt, Omega-3 hilft ja gegen Heißhunger. Helfen dann auch Omega-3-Kapseln gegen Heißhunger?
Also die Verkettung ist ein bisschen eine andere. Die ist so, dass Omega-3 die Insulinausschüttung optimiert. Ne? Also das bedeutet, ich brauche über den Tag hinweg nicht so viel Insulin. Mhm. Und für die Mahlzeiten, und je weniger Insulin vorhanden ist, kennen wir jetzt mittlerweile alle, umso höher ist die Fettverbrennung und umso weniger Heißhunger hat man. Also das ist sozusagen, es hat einen Einfluss auf die, Omega-3 hat einen Einfluss auf die Insulinausschüttung. Ich brauche weniger. Und das funktioniert natürlich auch mit den Omega-3-Kapseln, weil das ja letzten Endes Fischölkapseln sind. Geht. Also ich würde dann empfehlen, dass man am Tag so zwischen 500 und 1000 Milligramm DHA und EPA, das sind die Omega-3-Fettsäuren, die so wichtig sind für uns, einnimmt. Und dann kann das schon einen positiven Effekt haben auf die Hungersättigung und auf die Höhe letzten Endes der Fettverbrennung und des Hungers. Es ist leider Gottes so, bei Omega-3 muss man immer dazu sagen, dass es wahnsinnig gesund ist, aber bei dem Fisch ist es wie bei uns auch, die Giftstoffe werden im Fett gespeichert. Und die Weltmeere, die sind ziemlich belastet mit Schwermetallen, Giften und so weiter. Dass das auf der anderen Seite natürlich da auch enthalten ist, dann gerade ja in Kapseln.
Ne? Ach, in Kapseln noch mehr, als wenn man den frisch isst?
Nee, das ist einfach die konzentrierte Form, ja. Ne? Also die das ist ja sozusagen in Kapselform gebracht, das Fett. Das sind auch relativ große Kapseln, weil man kann das auch nicht weiter sozusagen destillieren oder kleiner machen, die Menge. Ich empfehle da immer Krillöl zu nehmen. Also Krill sind diese kleinen Viecher, die Wale fressen, ne? Also diese Krebstierchen. Die haben nicht so eine hohe Lebenserwartung, nehmen nicht so viel Schadstoffe aus dem Wasser auf. Das ist aber eine These, ich sage das dazu, weil ich die Werte, die sind einfach nicht ermittelt, man kennt die so auch nicht. Aber es ist richtig, Omega-3 ist sehr wichtig und hat einen Einfluss auf die Insulinausschüttung und letzten Endes dann auch auf unseren gegen den Heißhunger und auch die Kapseln. Ja.
Okay, was ist deine Meinung zu Gerstengraswild-Timobissen, vor allem als Pulver morgens?
Kann man machen, enthält Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Proteine. Hat natürliche Faserstoffe, also einen hohen Zelluloseanteil in einer hohen Dichte, also hat auch eine gewisse Sättigung, was dann wichtig ist, ein hohes Quellvermögen. Gibt's in Deutschland oder wächst sogar auch hier, ist ein basisches Lebensmittel, ist zudem glutenfrei, kann man machen. Ich mache mir ab und zu so ein Power-Smoothie mit Avocado und Gerstengras. Ja, also ganz grob. Man hat so 30, 50 Gramm junger Spinat, eine Birne, ne? Also so 40, 50 Gramm Birne, dann so 30 Gramm Avocado, Fruchtfleisch, nimmst einfach eine halbe Avocado, dann etwas Ingwer geschält, eine halbe Zitrone, ein paar Sojaflocken kannst du mit reinhauen oder so Haferflocken, Schmelzflocken, ein paar Chiasamen gehen auch immer da mit rein und Gerstengraspulver. Und wenn du das ordentlich mixt, hast du da so einen richtigen Power-Smoothie.
Was gibt Tinte auf dem Füller? Richtig gut.
Ja, ist alles drin für weniger dran.
So, Alisa hat uns auch geschrieben. Sie fragt, stimmt es, dass ein Körper nur 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen kann?
Das ist wirklich eine schwere, aber auch gleichzeitig echt eine interessante Frage, weil also die proteolytische Aktivität im Bürstensaum, das ist also die Proteinaufnahme, ja, in uns, die ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem vom pH-Wert, von der Temperatur. Die kann beispielsweise, die Aufnahme kann durch Alkohol gehemmt werden. Es ist aber auch die Genvarianz, also was uns alle unterscheidet, ist entscheidend, wie viel Protein ich aufnehme in einer gewissen Zeiteinheit. Und außerdem wandelt unser Körper ja auch überschüssiges Protein, speichert es beispielsweise in Form dann letzten Endes von Körperfett. Also, dass man jetzt sagen kann, so und so viel Gramm pro Mahlzeit, das ist enzymabhängig, verdauungsabhängig und so weiter und so fort. Deshalb würde ich eher über die Gesamtmenge gehen, beziehungsweise über die Tagesmenge. Also, dass man empfiehlt 1,5 bis maximal 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären also, ich sag jetzt mal, um einfach zu rechnen, bei einer 100 Kilogramm schweren Person wären es zwischen 150 und 200 Gramm Protein pro Tag. Wenn man das aufteilt jetzt in 5 Mahlzeiten, dann wären es pro Mahlzeit 40 Gramm Protein. Und das ist viel, ja, und das kriegt man wahrscheinlich auch hin. Also man muss da jetzt nicht irgendwie 10, 15, 20 Mahlzeiten essen, dass man Muckis aufbaut. Machen die Bodybuilder, dass sie in relativ kurzen Zeitintervallen dann essen. Aber ich würde das eher quasi über die Tagesration und das dann aufteilen auf die Mahlzeiten.
Okay, alles klar. Jetzt kommt eine sehr spannende Frage noch rein, und zwar von Daniel. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Reagiert der Blutzuckerspiegel auch auf den Geruchssinn?
Das ist wirklich sehr spannend und gleichzeitig ist es sehr komplex.
Okay.
Weil, also da muss ich vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher werden. Die Glukosereaktion, die unterteilt man in die cephalische Phase, in die gastrale Phase und in die intestinale Phase. Und diese erste Phase, diese cephalische Phase der Glukosereaktion, kann, also das ist das, was wir dann riechen und was wir sehen und so weiter, kann tatsächlich einen Einfluss haben. Also, dass es eine Art Voraktivierung von Insulin über den Geruchssinn gibt. Also, wenn wir was riechen, es ist ja, der Geruchssinn ist ja Teil unserer Geschmacksempfindung. Also, die gleichen Nervenbahnen laufen da zusammen. Das bedeutet, wenn ich was rieche, dann kann es tatsächlich sein, dass ich eine Art Insulin Ausschüttung dann tatsächlich ja, habe. Jetzt kann man nicht gleich davon sprechen, dass man eine Nasenklammer-Diät macht und sich das aufsetzt. Aber es gibt da auch einen ganz, ganz interessanten Versuch. Kann man mal ausprobieren, wenn man warmes Wasser trinkt und frisch gemahlenen Kaffee in der Nase hat. Also, wenn man dran riecht, dann denkt man trinkt Kaffee.
Wie jetzt echt? Nur durchs
Also, wenn du jetzt in der Rösterei sitzt, brauchst du gar keinen Kaffee bestellen, dann bestellst du einfach ein Wasser und trinkst es und du denkst, du trinkst Kaffee. Weil diese Nervenbahnen zusammenlaufen. Also das ist letzten Endes der gleiche Reiz, das aktiviert. Also ich kann die Menge nicht sagen, aber dass da was passiert und dass es eine Art Voraktivierung gibt von Insulin über den Geruchssinn und dadurch der Blutzucker, nicht der Blutzucker ansteigt, aber letzten Endes Insulin aktiviert wird, das kann sein tatsächlich. Ist beispielsweise auch ähnlich mit der Tischmusik, ne, weil da der gleiche Reiz auch aktiviert ist. Also wenn man Musik hört, isst ein gutes Gericht, dann kann das begünstigen. Man isst lieber, man isst vielleicht mehr. Wenn ich aber eine Scheißmusik höre, bei einem ganz tollen Gericht muss ich den Raum verlassen. Dann muss ich aus dem Restaurant raus und so. Ne? Also das kann schon alles eine Rolle haben. Und außerdem, wir kennen das ja von der visuelle Eindruck, der spielt auch eine Rolle. Das Auge isst mit. Ne, deshalb macht man häufig auch, versucht man ja eine Reproduzierbarkeit von bestimmten Lebensmitteln hinzubekommen, dass der Apfel immer gleich aussieht. Und wenn der Apfel eben nicht so aussieht, wie wir das kennen, essen wir denn weniger gern. Das hängt natürlich mit hormonellen Systemen zusammen.
Ich finde das richtig, richtig spannend. Also es ist krass. Ist es deswegen auch so, dass wenn man was richtig, richtig Leckeres, Deftiges riecht, dass man dadurch auch Hunger bekommt, oder ist das auch nochmal ein anderes Thema?
Doch, genau, das ist die Verkettung. Also das nennt man sozusagen, das ist die zephalische Phase der Glukosereaktion.
Wahnsinn.
Und da passiert relativ viel, weil durch diese Eindrücke, die wir haben, über die Nase, Geruchssinn, das Auge und so weiter und das Gehör auch, das läuft eben zusammen.
Da
landet so letzten Endes seinem Vagusnerv.
Markus sagt, taugt das klassische Studentenfutter auch als Brainfood? Sagt man ja immer, ne?
Ja, ist es tatsächlich. Es ist allemal besser als beispielsweise der klassische Traubenzucker, ne? Was man ja immer so, weil dann eben der Blutzuckerspiegel rasch ansteigt, dann wenig Glucose da ist, fällt dann in den Keller und das erzeugt dann sozusagen eher eine Unkonzentriertheit, statt dass man dann wacher und konzentrierter sind. Aber bei dem Studentenfutter ist es wirklich so, das ist ja ein Mix aus Nüssen, Trockenfrüchten und versorgt das Gehirn mit Glucose, also mit Zucker, mit guten Fettsäuren, mit B-Vitaminen, die wichtig sind für die Nerven, mit Aminosäuren, Magnesium, Vitamin C. Also es ist schon gut, ja. Die Dosis ist letzten Endes auch wichtig. Also so eine kleine Handvoll ist eine gute Menge. Also wenn man die gerade so einen Handteller dann hat, das ist gut. Gut für die Nerven, gut für die Konzentration. Ja, aber nicht nur das Brainfood oder Studentenfutter tut der Schaltzentrale gut, was ebenso wichtig ist oder eigentlich wichtiger ist, dass man Wasser trinkt oder viel dazu trinkt. Weil eben ein Mangel der Flüssigkeitszufuhr führt eher zu Unkonzentriertheit, zu einer schlechten Aufmerksamkeit.
In der Klausur habe ich jetzt immer 1,5 Liter Wasser mitnehmen, anstatt...
Man kann auch dann auch auf Toilette gehen und kann den Spickzettel nochmal rauspacken.
Ist eine Win-Win-Situation, also viel zu trinken.
Nur zu oft auf Toilette macht dann auch. Aber wenn der Professor ja sieht, dass man eine Flasche Wasser auf dem Tisch hat und man leert die weg, dann glaubt er einem das wahrscheinlich, dass man auf Toilette muss.
Ja, und zum Thema abwechslungsreiche Ernährung haben wir auch eine Frage bekommen. Und zwar, kann es sein, dass sich mein Körper bei regelmäßiger, eintöniger Ernährung daran gewöhnen kann und irgendwann keinen Nutzen mehr aus dem Essen ziehen kann?
Auf den ersten Blick nicht. Weil unser Körper ist ja sozusagen wir sind Warmblüter. Ja, das heißt, wir brauchen viel Energie, um Temperaturen auszugleichen und so. Das heißt, wir sind ein Verbrennungsmotor. Wir brauchen die Energie und aus der Nahrung. Deshalb ziehen wir da schon ziemlich viel raus. Es kann aber sein, dass wir durch eine, sagen wir mal, besonders eintönige Ernährung, also wenn wir besonders salzreich essen oder viele Süßungsmittel, Süßstoffe zu uns nehmen oder das Mikrobiom schädigen. Und es dadurch, wenn das Mikrobiom gestört ist, dass es dann zu Fehlreaktionen im Stoffwechsel kommt. Also dass wir auch Schädigungen haben sozusagen im Darm und wir dann Nährstoffe nicht mehr richtig gut resorbieren. Mhm. Das ist möglich.
Mhm. Sehr spannend, lieber Achim. Und das war's dann tatsächlich auch schon.
Das Highlight der Woche.
Und dann kommen wir auch schon zum besten Teil, unserem Highlight der Woche. Und das Highlight der Woche kommt diesmal tatsächlich von mir. Ich habe dir etwas mitgebracht, Achim, und ich bin gespannt, was du zu diesem Lebensmittel sagst. Es ist der Ingwer und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe irgendwo mal, man hört ja so viel ständig von hier und da, ich habe mal gehört, dass Ingwer entzündungshemmend sein soll. Und seitdem kaue ich jeden Morgen immer auf Ingwer rum so ein bisschen und errede mir ein, dass es mir dadurch besser geht.
Das ist ja schon die halbe Miete, wenn du das machst.
Was sagst du dazu?
Ja, also Ingwer wird ja auch viel gepriesen und so und es ist sicherlich ist es ein gutes Lebensmittel wie soll ich das sagen? Ich will das auch nicht irgendwie zerstören, deinen guten Glauben an den Ingwer. Ist reich an ätherischen Ölen, hat die Scharfmacherstoffe, also Gingerol und so, die auch ja einen gewissen Effekt haben auf die Thermogenese, jetzt nicht unmittelbar auf die Fettverbrennung, aber schon uns so ein bisschen einheizen können. Mhm. Aber das Einzige, was so richtig erforscht wurde und was durch Studien belegt ist, ist, dass diese Scharfstoffe gegen Übelkeit helfen können. Also dass diese Gingerole auf bestimmte Rezeptoren eine Wirkung haben, auf die Serotoninrezeptoren und die triggern wiederum die Übelkeit, finden sich Magen, Magenschleimhaut und dass da Ingwer einen positiven Effekt hat, weil es eben die besetzt und blockiert und das wirkt wiederum auf die Rezeptoren und das wirkt gegen Übelkeit. Also das
ist ja cool.
Das ist belegt, alles andere... Also beispielsweise Ingwer bei Erkältung oder gegen Erkältung und gegen Schnupfenviren und so weiter. Was ja immer, ne, dass man einen Ingwer-Tee trinkt. Und
genau,
so.
Das mache ich auch immer, wenn ich erkältet bin.
Das ist noch nicht wirklich sicher und auch durch evaluierte Studien.
Das ist wahrscheinlich so der Placebo-Effekt, ne? Wenn man sich dann einredet, so wie bei mir, dass es einem
deshalb will ich dir das auch nicht ausreden, wenn dir das hilft. Mhm. Ingwer ist sicherlich gut und aber ob er jetzt so gut ist, wie er immer
angepriesen wird,
das wage ich zu bezweifeln.
Aber wenigstens gegen Übelkeit, da habe ich trotzdem was gelernt. Also wenn ich das nächste Mal ein bisschen über den Durst vielleicht getrunken habe, am nächsten Tag haue ich einfach auf der Ingwer-Kanolle rum.
Dann denkst du, gibt es irgendwie einen Cocktail mit Ingwer?
Genau, ja, weiß ich nicht. Nee, Moskau Mule, ist das mit Ingwer?
Guck mal. Guck mal.
Naja.
Guck mal an.
Da haben wir das doch schon mal geklärt. Dann weiß ich, was ich bei der nächsten Veranstaltung trinken werde. Dann vielen, vielen Dank, lieber Achim, für diese Folge. Danke euch für die spannenden Fragen, sonst wäre die Fragerunde ja gar nicht zustande gekommen. Wir sammeln natürlich auch schon fleißig für unsere nächste Q&A-Folge, also schickt uns gerne weiterhin alles, was euch rund um die Ernährungswissenschaft so interessiert, entweder auf Instagram oder per E-Mail an isso@edeka.de. Isso natürlich, ihr kennt es ja auch schon, mit 3S. Und wir freuen uns bis nächste Woche.
Danke, tschüss.
Dankeschön, ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.